Prolog. 7. Juni 2051, zwischen Erde und Mond. Ishimatsu. Was dir Angst macht, ist nicht das All selbst. Du bist Einsätze in Raumanzügen gewohnt. Was dir Angst macht, ist auch nicht die allumfassende Schwärze. Jene samtene Dunkelheit, die wie ein Tuch wirkt, in das jemand mit einer Nadel Löcher gestochen hat. Die Sterne funkeln nicht, sie blicken stumm und starr und teilnahmslos. Sie sind desinteressiert an Unwichtigkeiten wie dir und dem Mann, der neben dir schwebt. Er ist noch immer besinnungslos, vielleicht gar ins Koma gefallen, du weißt es nicht. Aber auch das bereitet dir keine Furcht. Noch lebt ihr beide, was mehr ist, als du hoffen konntest. Auch wenn es nur ein dünner Faden ist, an dem euer Schicksal hängt. Was dir Angst macht, ist die absolute Lautlosigkeit. Alles, was du hörst, sind dein eigener Atem, dein Schlucken und die Reste eines Schluchzens, das du gewaltsam zurückdrängst. Sobald du nämlich Tränen weinst, wird das Gebläse in deinem Helm anspringen, um die Feuchtigkeit zu vertreiben, doch das würde Energie verschwenden. Wenig nur, aber angesichts der fast leeren Energiereserven deines Anzugs zählt jedes winzige bisschen. Deswegen hast du sämtliche Helmanzeigen ausgeschaltet, willst sie nur aktivieren, wenn es unbedingt sein muss. Die vielen roten Lichter, die all die diversen Ausfälle anzeigen, willst du ohnehin nicht mehr sehen. Eure Funkgeräte sind bei der Detonation durchgeschmort. In jenem Moment, als der Selbstzerstörungsmechanismus Masmatrons Beiboot zerfetzte. Auch die Antriebsmodule der Raumanzüge sind irreparabel beschädigt. Deine Positronik funktioniert noch rudimentär, aber sie ist ein zu großer Energieverbraucher. Du hast sie in den Tiefschlaf geschickt. Allein die Lebenserhaltungssysteme, Heizung, Sauerstoffversorgung laufen, manuell gesteuert. Immer wieder sucht deine Hand den Einschaltkontakt für den Schutzschirm, den Panikknopf, wie du ihn getauft hast. Sobald lebensbedrohliche Strahlungswerte angemessen werden, willst du ihn drücken, selbst wenn das bedeutet, deine Energiereserven binnen kurzer Zeit zu erschöpfen. Dann funktioniert gar nichts mehr und du wirst erfrieren, bevor du in der Lufthülle der Erde verglühst. Immerhin hat deine Positronik zuvor eure Drift gemessen, eure Position trianguliert, euren Kurs und die Geschwindigkeit berechnet. Ihr rast in einem perfekten Vektor auf die Erde zu, schneller als jedes frühe Raumschiff der Menschheit. Euch droht das sichere, obgleich noch Stunden entfernte Verbrennen in der Atmosphäre. Dir und Tuire Sitare. Fast wünschst du dir, dass er bewusstlos bleibt und nicht miterleben muss, wenn es zu Ende geht. Du fühlst, wie deine Lippen zittern und presst sie zusammen. Das Kabel, das eure beiden Anzüge verbindet, die Nabelschnur, wie sie die Raumfahrer nennen, ist sowohl Datenleitung als auch schallleitend. Durch sie weißt du, dass Tuire am Leben ist, noch atmet und unverletzt ist. In regelmäßigen Abständen rufst du ihn. Bisher hat er nicht geantwortet. Der Schock, den er erlitten hat, muss gewaltig sein, denkst du. Und es war nicht eine Folge der Explosion, sondern der anschließende Schock, als ihn eine Welle der Erinnerung überkam. Kurz nachdem sie sich per Sicherheitsleine aneinander gekoppelt hatten. Als würde ein starker Lichtfilter wirksam werden, hatte sich alles verdunkelt, was im All Licht aussendete oder reflektierte. Die Sonne, die Erde, der Mond, das Nachglühen der zerstörten Beibootwrackteile. Als die gewohnte Lichtstärke wieder einsetzte, war Tuire nicht mehr ansprechbar gewesen. Seitdem umgab dich die grässliche Lautlosigkeit. »Wachen Sie auf, Tuire«, sagst du zum wiederholten Mal. Ohne große Hoffnung sprichst du, monoton, der Sinnlosigkeit deines Tuns gewiss. »Ich bin wach, Ishi.« Dir entfährt ein leiser Schrei. Tuire klammert sich an deinem Arm fest, als du ihn in deiner Freude anstößt und er sich zu drehen beginnt. »Sachte«, hörst du ihn sagen. »Die Stille ist nicht länger still.« »Wie ist die Lage?« »Du berichtest, was du weißt.« Seine Positronik ist völlig hinüber. Er ruft die gespeicherten Werte der deinigen über das Verbindungskabel ab. Weniger als 19 Stunden, fasst er zusammen. Und die Selbstreparaturmodule streiken? Bei Ihnen wie bei mir, gibst du zurück. Rasch schaltet auch er alle unnötigen Energieverbraucher ab. Möchten Sie reden, Ishi? Fragt er. Sein Gesicht hinter der Helmscheibe liegt im Dunkeln. Ja, antwortest du dankbar. Schweigend überstehe ich die 19 Stunden nicht. Oder ist es Ihnen lieber, wenn Sie meine Stimme hören? Tiefes, grundlegendes Verständnis schwingt in seiner Stimme mit. Ja, gibst du zu. Er weiß um deine Angst, du musst nichts erklären. Was möchten Sie wissen, Ishi? Du zuckst mit den Schultern, was in einem Raumanzug noch sinnloser ist als zu nicken. Sie hatten einen Erinnerungsschub, nicht wahr? Den heftigsten seit langem. Das würde mich interessieren, Tuire. Er lacht leise. Er dreht den Helm, blickt eine Weile der näher rasenden Erde entgegen. Dann wendet er sich dir wieder zu. Wir haben Zeit und kaum etwas Besseres zu tun. Ich weiß nicht, was mich im Moment mehr verwundert, die ungeheure Fülle der freigesetzten Erinnerungen oder vielmehr das, woran ich mich wieder erinnern kann. Es wird gut tun, davon zu erzählen. Du siehst, wie er einen Datenstick hervorkramt und in eine Nische auf seiner Brust einsetzt. Die für Notfälle gedachte, rein elektronische Aufzeichnung ist etwas, das kaum Energie verschlingt. Die Detonation vorhin war wie ein Déjà-vu, beginnt er. Auch damals trieb ich hilflos im All.